Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Carlos Alcaraz ist der Sieger der French Open 2024. Er holt sich seinen dritten Grand-Slam-Titel und seinen dritten auf drei verschiedenen Belägen und ist damit der jüngste Mann, dem das insgesamt gelungen ist. Er besiegt in einem, abwechslungsreichen Finale Alexander Zverev in 5 Sätzen und vor allen Dingen im 4. und 5. Satz war er der physisch bessere und auch insgesamt spielerisch besser. Herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe von den French Open von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es ist schon sehr, sehr erstaunlich, wie die Karriere von Carlos Alcaraz bislang gelaufen ist. Nicht nur, dass er letztes Jahr ja nach den French Open 2023 so ein kleines bisschen ein Fragezeichen hinter seine Leistung bekommen hat, als er diese Krämpfe hatte gegen Novak Djokovic. Er kämpfte sich dann zurück. Dieses Wimbledon-Finale bleibt unvergessen gegen Djokovic, vor allen Dingen sein Aufschlagspiel bei 5-4 im 5. Satz. Dann gewinnt er auch noch die US Open und ist dann in diesem Jahr gar nicht so gut gewesen für seine Verhältnisse vielleicht, beziehungsweise auch für das, was man von ihm erwartet. Dann war er verletzt, musste einige Turniere aussetzen und jetzt kommt er nach Paris, sagt nach dem ersten Spiel vollmundig, ich brauche gar nicht so viele Spiele, um wieder auf 100% zu kommen, und dann gewinnt er dieses Turnier. Das ist schon wirklich eine erstaunliche Geschichte.
Ja, schöne Grüße an Roger Federer, der das ja auch immer so gut konnte. Ja, vor allem, wie hat sich hier alles gedreht innerhalb von ein paar Tagen? Also hatte er am Freitag das enge Halbfinale gegen Jannik Sinner, der im Januar zwar nicht gleichgezogen hatte mit ihm, aber ich würde mal sagen, aufgeholt hatte, auch durch seine dominante Zeit seitdem. Und auf einmal ist Alcaraz wieder weg. Ne? 3 Grand-Slam-Titel, also 2 mehr als Sinner. Jetzt sicherlich der Wimbledon-Favorit. Also möglich, dass er Ende des Sommers irgendwie schon 4 Grand-Slam-Titel hat, dann allen anderen enteilt wäre. Ist jetzt alles im Bereich des Möglichen. Und tja, das Krasse ist halt wirklich, der hat so viele Möglichkeiten und ich habe nicht das Gefühl, dass der schon angekommen ist, wo der mal sein wird. Und irgendwie ist für mich immer noch alles möglich, dass er irgendwann, 6 Grand-Slam-Titel am Ende der Karriere hat, aber auch 15 finde ich jetzt nicht so krass übertrieben in meiner Vorstellung. Und da ist einer, der hat enorme Möglichkeiten.
Aha, ihm gestehst du also Progression zu.
Naja, also ich sag mal, wo er jetzt angekommen ist, das ist schon ziemlich beeindruckend. Ne?
Ja, ja.
Vor allem, wo kann man besser werden im Laufe seiner Karriere beim Surf? Das hat Djokovic geschafft, das hat Nadal geschafft, das hat Zverev geschafft. Jetzt stell dir mal vor, Alcaraz, der die Bälle da heute teilweise reingenudelt hat, wenn der auf einmal einen Surf hat, was konstant mit 200 kommt und gut platziert ist, dann können sich die anderen warm anziehen, weil das müssen wir auch sagen, ist der große Unterschied für Sinner, der ja auch jetzt von der Grundlinie nicht krass besser geworden ist, aber der seinen Surf stabilisiert hat in den letzten anderthalb Jahren. Wenn Alcaraz das gelingt, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, dass das so sein wird, ja, dann wird es schwierig für den Rest.
Er hatte körperliche Probleme heute während des Matches. Er hatte auch körperliche Probleme während des Matches gegen Jannik Sinner. Er kam mit körperlichen Problemen an. Das, was ich ihn im Moment ausbremsen sehe, das könnte vielleicht der Körper erstmal sein. Aber das haben wir damals bei Nadal auch gedacht. Ich weiß noch, wie ich gedacht habe, als er 2005, 2006 auf die Tour kam und French Open gewonnen, habe ich gedacht, das hält er niemals bis 25 durch.
Naja. Und es ist natürlich möglich, dass er den großen Dreien nicht nacheifern kann, was zum Beispiel die Masters-Titel angeht oder die Weltranglistenspitze. Aber was er jetzt hier gezeigt hat und was ich finde, er zum Beispiel auch letztes Jahr in Wimbledon unterstrichen hat, dass er bei 2 Wochen nicht immer der beste Spieler sein muss, aber in den entscheidenden Momenten meistens der beste Spieler ist. Also wir denken zurück, wer damals Djokovic niedergerungen hat im Wimbledon-Finale und jetzt auch. Ich würde sagen, nicht so toll durchgehend gespielt hat, uns wieder geschafft hat. Und ich sehe es auch, wenn noch nicht, dass er uns hier so Djokovic- und Nadal-Saisons gibt in den nächsten 2-3 Jahren, wo er irgendwie 12 Titel gewinnt und 3 oder 4 Grand-Slam-Titel in einem Jahr. Aber ich kann mir vorstellen, dass der in seiner Karriere 10, 12, 15 Mal so auf den Punkt bei einem Grand-Slam-Turnier da ist, dass er sich das holt.
Man muss ja nicht über 2 Wochen der beste Spieler sein. Man kann ja sich eingrooven in ein Turnier. Man kann auch zwischendurch ein schwaches Match haben, wo man vielleicht mal zurückliegt etc. Aber dann auf den Punkt fit zu sein und dann vor allen Dingen die Gegner, die dann am Ende kommen, die dann zu besiegen und dann womöglich auch noch die Kraft zu haben, 5 Sätze zu gehen. Das hat er ja dann einigen Leuten in seiner Peer Group voraus.
Naja, und wenn man schaut, er hat jetzt in den letzten 3 Matches drei der besten Sandplatzspieler und drei Top-Ten-Spieler besiegt. Mhm. Also alle, die sich in der Sandplatzsaison irgendwie hervorgetan haben, hat er jetzt hier mal abgefiedelt. Ruud hat ihm gefehlt, Djokovic hat ihm gefehlt, aber davon wäre sowieso nur einer möglich gewesen. Dafür stand Zverev im Finale. Also das war schon ziemlich beeindruckend. Und wir wussten ja immer, dass Sand wahrscheinlich sein bester Belag sein würde. Also zumindest mit seinem bester Belag. Er hatte es halt noch nicht durch einen French Open-Titel unterstrichen. Und trotzdem, und das ist erstaunlich, mit 21 hat es sich angefühlt, als sei es mal an der Zeit, dass er auf dem Sand zeigt, ja, dass er wirklich der Beste ist.
Carlos Alcaraz traf heute im Finale auf Alexander Zverev. Und ich muss eine Statistik von Alexander Zverev wieder hervorholen, weil die, glaube ich, auch ein kleines bisschen das Dilemma darstellt, dem sich Alexander Zverev heute gegenüber sah. Er war, und das, die Daten werden erst seit 1991 erhoben, er war der Spieler, der in diesen 33 Jahren in Grand-Slam-Turnieren, er war der Finalist, der am längsten in den 6 Matches vorher auf dem Platz gestanden ist. 19 Stunden und knapp 30 Minuten. Und davor hat es keinen Spieler gegeben, der so lange auf dem Feld stand. Daniil Medvedev vor ein paar Jahren mal auch knapp 19 Stunden. Aber ansonsten, Zverev hatte mal wieder die Körner gelassen in zwei anderen Matches, unter anderem gegen Tellen Griekspor. Die beiden letzten Matches, die verliefen sogar halbwegs geradlinig, zweimal in 4 Sätzen gegen Alex de Minaur und Holger Ruud. Und trotzdem, Kasper Ruud, so. Und trotzdem kann man sagen, dass er vielleicht die Körner wieder verbrannt hat. Und wir müssen nachher noch natürlich über Zverev und seinen Weg etc. sprechen, aber das war vielleicht schon eine dieser Voraussetzungen, wo man sagen konnte, da hatte Alcaraz vielleicht schon einen kleinen Vorteil ab dem ersten Ballwechsel.
Ja, da haben Ruud und Ruud jetzt beide ja geschrien, dass du sie doch noch auseinanderhalten konntest. Wir denken zurück an die French Open vor 3 Jahren, glaube ich, wo dieser vielleicht gar nicht so hart ausgetragene Wettstreit zwischen den beiden anfing. Und zu Zverev, er hat es ja selber angesprochen, dass er eben sich nicht mehr topfit gefühlt hat in den Sätzen 4 und 5. Und dann würde ich aber unterstreichen wollen, dass der 5. Satz am Ende eben nicht in diesen langen Ballwechseln gewonnen wurde, wurden in kurzen Ballwechseln gewonnen, die vorher an Zverev gegangen waren. Und hier war es aber so, dass im 5. Satz die kürzeren Punkte, also 1-4 Schläge, 18-8 an Alcaraz gegangen sind. Warum sind sie das? Weil Alcaraz 7 Winner geschlagen hat und Zverev nur 2. Und Zverev hat 5 Unforced Errors in der Kategorie gehabt und Alcaraz nur 1. Also da war er mutig, da war er entschieden und da würde ich sagen, das hat vielleicht mit einer mentalen Erschöpfung was zu tun, aber es hat nicht unbedingt was mit der körperlichen Erschöpfung zu tun, aus meiner Sicht. Er würde jetzt sagen, naja, mein Aufschlag hat an Explosivität verloren, ich konnte nicht mehr so gut retournieren. Ich würde aber sagen, das ist auch eine Frage der generellen Einstellung zum Tennissport. Und Zverev ist nach oben gekommen und so erfolgreich geworden und hier ins Finale gekommen, indem er es schafft, extrem solides Tennis zu spielen und besiegt werden muss. Und Alcaraz, und das ist ja, glaube ich, warum auch so die Herzen zufliegen, dass einer, wenn es eng wird, der sagt, ach komm, ich versuche mal den Ball da hinten auf die Linie zu setzen oder ich spiele diesen spektakulären Stopball. Und das war, wo er heute ran konnte und Zverev nicht. Und ich hab's. Es mag mit seiner Schöpfung zu tun gehabt haben. Auf der anderen Seite, wir haben es auch in vielen großen Matches, wirklich großen Matches gesehen, dass Zverev da eigentlich nicht rankommt in diesen Momenten an diese Art Tennis zu spielen.
Lass uns mal durch das Match gehen und dann wirklich von Satz zu Satz gehen. Wenn wir auf den ersten Satz schauen, der ging mit 6-2 an 6-3, Entschuldigung, Carlos Alcaraz. Wir haben in den ersten 2 Spielen 2 Breaks gesehen. Zverev und Alcaraz waren beide nervös, sind beide sehr nervös in dieses Spiel gegangen und man hat es gemerkt, Zverev hatte sofort 2 Doppelfehler, hat dann gleich seinen Schläger gewechselt, hat das Break hinnehmen müssen, bekam das Break zurück, ging dann mit 2-1 in Führung, dann 2-2 und dann ging es in die Richtung von Carlos Alcaraz 2-4 und dann am Ende 6-3. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war so eine ähnliche Geschichte wie im Halbfinale gegen Casper Ruud, dass Zverev sehr schwer aus den Startlöchern gekommen ist, dass er sehr nervös wirkte und vor allen Dingen, dass sein Aufschlag noch gar nicht kam. Und hätte er heute eine Chance haben wollen, hätte er diesen Aufschlag gebraucht. Den bekam er dann ja in den Sätzen 2-5, aber in dem ersten Satz war er non-existent, möchte ich sagen.
Ja, und es war ja ein Match der Zwischenspurts. Und hier, also zumindest in den ersten drei, vielleicht noch bis in den vierten Satz hinein. Und hier haben wir so einen Zwischenspurt gesehen. Eben, du hast den nervösen Beginn für beide beschrieben und auf einmal zieht Alcaraz halt das Tempo an. Das war schon beeindruckend. Eben, Zverev war nicht gefährlich hinter seinem eigenen Aufschlag und Alcaraz hat halt wirklich ein paar sehr schöne Winner gesetzt, hat Zverev in Positionen reingetrieben, wo der Fehler gemacht hat und hat halt, das hatte ich dann ja auch auf Twitter geschrieben, diese mittellangen Punkte für sich entschieden, die konstruierten, da wo man den Gegner sich quasi ausguckt und den dann rum manövriert, bis man den Punkt hat. Und da hat Alcaraz einfach 10, 15 tolle Minuten gehabt, die ihm den ersten Satz dann ja auch sehr sicher gebracht haben. Und das ist eigentlich Alcaraz in, würde ich mal sagen, ästhetischer Topform. Nachher haben wir eine andere Art von Topform von ihm gesehen, aber das ist Alcaraz, wie er frei aufspielt, wie er Spaß hat, wie er ja auch Turniere gewinnen kann.
In diesem ersten Satz hatte Alcaraz die absolut klaren Vorteile für sich und hat diesen Satz natürlich dann auch verdient gewonnen mit 6-3. Im zweiten Satz änderte sich das aber auch so ein kleines bisschen aus heiterem Himmel. Wenn wir uns die Folge dieser Spiele anschauen in diesem zweiten Satz, dann können wir sehen, dass Zverev beim 0-0 schon erstmal viele Chancen hatte, 3 Break-Chancen hatte er in diesem ersten Aufschlagspiel, blieb dann erstmal dran bis zum 2-2 und dann bekam er das Break zum 3-2. Und da hatte ich in der Phase hatte ich das Gefühl, Zverev hat erstens das Vertrauen in seine Vorhand gewonnen. Er ist sehr häufig voll Power in die Vorhand gegangen, dann auch von Carlos Alcaraz. Vorher im ersten Satz, das ist ein Kritikthema bei Zverev immer, wenn er etwas unsicher ist, dann lässt er Bälle, wenn er sie mit der Vorhand spielen will, am Ende noch ein kleines bisschen fallen und dann schubst er sie quasi nur rüber. Das ist ja der Vorwurf, den man Spielern macht, dass sie Pusher sind, dass sie einfach nur den Ball erstmal rüberbringen. Und wenn er gut drauf ist und wenn er Selbstvertrauen hat, dann versucht er tatsächlich auch die Vorhand durchzuziehen und wirklich mit viel Tempo zu spielen. Und das hat er in diesem zweiten Satz meiner Meinung nach sehr gut gemacht und hat sich das Break dann auch geholt zum 3-2 und dann auch gleich das nächste Aufschlagspiel dann nochmal von Alcaraz und gewann den Satz am Ende mit 6-2. Wahrscheinlich war dies der beste Satz, den Alexander Zverev hier gespielt hat heute.
Ja, würde ich auch sagen. Also es war so ein bisschen, und das kennen wir von Alcaraz, eine kopflose Phase in dem Match. Er wird dann ja auch so ein bisschen ungeduldig, da weiß er nicht, was anzufangen. Und da würde ich sagen, hat ihn Zverev aber auch reingetrieben. Denn Alcaraz hätte ja auch einfach durchziehen können, Anfang des zweiten Satzes. Aber da hat Zverev ihm das Leben schon schwer gemacht, hat dann seine Chancen Mitte des Satzes genutzt. Er war in der Phase unglaublich stabil von der Grundlinie. Ich glaube, Alcaraz hat das Gefühl, dass er gar nicht durchgekommen. Und dann hast du ja schon die Angriffe beschrieben von Zverev. Das wird ihm auf der Vorhand nie super einfach fallen, aber ich fand, da waren ein paar gute Vorhände die Linie entlang dabei, da waren auch ein paar gute Cross-Vorhände dabei und da muss man sagen, war er klar besser als Alcaraz und das ist nicht immer ganz erklärlich, wann Alcaraz in solche Phasen hineinfällt in seinen Matches, aber ich finde hier war es daran zu erklären, dass die Effektivität des Aufschlags da war. Du hast ja gesagt, da hat es dann quasi begonnen, die gute Aufschlagsphase. Und dass er selber in die Offensive gegangen ist. Und das, um überzuleiten, den dritten Satz kann man sagen, hat er dann auch die ersten 5 Spiele so gehalten. Mhm. Da war Zverev ja auch, hat in diesem Modus weitergespielt. Alcaraz sah schon ein bisschen verzweifelt aus, weil er da gar nicht durch die Defensive kam. Ja, und dann, würde ich sagen, war das so ein bisschen der Drehpunkt des Matches, auch wenn es dann nochmal einen kurzen Twist gab.
Ich habe auch bis zum 5. Spiel des dritten Satzes, habe ich gedacht, Zverev bekommt das Spiel jetzt immer besser in den Griff. Sein Aufschlag funktionierte unglaublich gut. Seine beiden ersten Aufschlagspiele, beide zu null, beide innerhalb von, ich sag mal, 90 Sekunden durchgezogen. Er bekam dann den ein oder anderen Blick bei den Aufschlägen von Carlos Alcaraz und wirkte zu dem Zeitpunkt wirklich sehr positiv und sehr ausgeglichen und hatte das Spiel dann auch vor sich. Er hat nicht nur reagiert, sondern auch agiert. Und dann gibt es dieses Break zum 2-4. Aus dem Nichts 1-0 Break für Carlos Alcaraz. Der kann dann auf 2-5 stellen, hatte 3 Breakbälle abzuwehren, aber das war so der Moment vielleicht dann, wo es dann Richtung Alcaraz gekippt ist. Und das ist eine komische Aussage, weil danach hat Zverev die nächsten 5 Spiele gemacht. Und da habe ich das Gefühl gehabt, in diesen 5 Spielen ist das Gehirn von Carlos Alcaraz komplett wandern gegangen. Weil da hat er, da hat er entweder versucht, Zverev so ein kleines bisschen in Anführungsstrichen vorzuführen. Er hat versucht, die Bälle mal wieder besonders schön gemacht. Er hat jetzt zum Beispiel mal zugegeben, dass er gesagt hat, ja, es muss zwischendurch auch mal schön aussehen, wenn meine Punkte kommen. Aber da hat er komplett kopflos gespielt in der Zeit und hat die nächsten 5 Spiele relativ schnell verloren. Und Zverev gewann diesen 3. Satz mit 7-5. Das war für mich eine große Überraschung, dass dieser Satz so gekippt ist dann noch.
Ja, also Alcaraz gefällt sich ja schon selber beim Tennisspiel.
Ja, ja.
Das ist ja kein Geheimnis. Der grinst sich ja auch ein. Ich glaube, der findet das selber unterhaltsam und lustig. Das ist, glaube ich, wie wenn der irgendwie PlayStation spielen denkt, ach, das ist schon gut gelungen, ne? Aber ich war das ja eigentlich hier. Und ich glaube, der guckt wirklich so ein bisschen aufs Tennis. Nicht mal aus Bösartigkeit. Der ist einfach so. Und ich würde es auch als den Drehpunkt sehen, trotz der 5 verlorenen Spiele für Alcaraz. Und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet hier, wenn du geredet hast. Ich meine, dass er nach dem 2-3 16-8 Games hatte, Alcaraz. Und da sind die 5 schon eingerechnet, der Zwischenspurt von Zverev. Und den würde ich zumindest wirklich teilweise Alcaraz zuschreiben. Also das war dann sehr unkonzentriert. Das ging dann ja auch super schnell. Bis auf das letzte Spiel, wo Zverev dann nochmal 2 Breakbälle, meine ich, abwehren musste beim 6-5. Aber die 4 Spiele davor, das war einfach ziemlicher Kokolores von Alcaraz. Und da trotzdem hatte es sich, glaube ich, hatte er da den Aufschlag von Zverev geknackt oder diese absolute Sicherheit von Zverev bis zum 3-2, die er da gespürt hat, beim Aufschlag geknackt. Und danach war Zverev ja um einiges verwundbarer.
Im 4. Satz ging es dann nämlich so langsam in die Richtung von Carlos Alcaraz. Alcaraz holte sich sofort das erste Aufschlagspiel, nachdem Zverev mit 2-1 Sätzen in Führung gegangen war und ich gedacht habe, na, vielleicht geht es ja jetzt wirklich auf die Seite von Zverev. Aber Alcaraz holte sich sofort das erste Aufschlagspiel und von dem Moment an hat er meiner Meinung nach in den letzten beiden Sätzen keinen einzigen Konzentrationslapsus mehr zugelassen. Ja, er hat noch einen Break hinnehmen müssen und wir sprechen gleich noch über den 5. Satz und diesen einen Ballwechsel. Ja. Aber er hat in dem Moment hat er in den letzten 2 Sätzen meiner Meinung nach keinen Lapsus mehr zugelassen. Kein Verlust des Fokus für 2-3 Minuten oder so, sondern von dem Moment an hat Carlos Alcaraz sehr, sehr stark gespielt und Zverev hat hinterher tatsächlich auch in der Pressekonferenz gesagt, im 4. Satz ist er so ein bisschen vor eine Wand gelaufen. Da war, er war ein bisschen müde, er bekam nicht mehr die Kraft aus den Beinen für den Aufschlag. Das hat man dann auch mitbekommen, dass im 4. Satz zum Beispiel hat er nur noch 59% der Aufschläge im Feld gehabt, 46% hat er nur gewonnen. Und das hat er dann unterstützt in der PK. Und Carlos Alcaraz hat im 4. Satz komplett dieses Match übernommen.
Ja, und wenn Alcaraz in absoluter Topform ist, dann schwingt er nicht aus der Hüfte, sondern dann bereitet er sich quasi die Ballwechsel vor und schließt sie dann mit ziemlicher Sicherheit ab. Und das ist ja, woran er immer noch arbeitet, was ja jetzt auch so ein bisschen Thema war bei der Armverletzung, dass ihm das immer und immer besser gelingt. Und wenn ihm das jemals konstant gelingen sollte, ja, dann wahrscheinlich gute Nacht für den Rest des Herrentennis, weil er kann mit sehr viel Sicherheit, also mit sehr viel Spin, mit viel Winkeln spielen und er kann halt trotzdem noch durchziehen. Und hier war er aber dann gar nicht so aufs Durchziehen angewiesen, sondern er hat dann angefangen, Zverev rumzumanövrieren auf dem Court, Zverev laufen zu lassen und sich halt die prozentual besten Abschlüsse auszusuchen, um die Punkte zu beenden. Und das war dann, und das ist das Erstaunliche, äußerst routiniert von einem 21-Jährigen erledigt.
Ja, es war äußerst routiniert von einem 21-Jährigen erledigt. So, und jetzt, ihr habt alle schon darauf gewartet, auf den einen Punkt. Also, Carlos Alcaraz hatte sich das Break geholt zum 2-1. Schlägt im 4. Aufschlagspiel auf. Zverev bekommt sofort ein 40-0. Den ersten Breakball wehrt Alcaraz noch ab. Leicht verzweifelter Blick von Zverev in seine Box, aber er geht wieder zurück. Dann der erste Aufschlag klar im Aus von Alcaraz. Der zweite Aufschlag geht laut Linienrichter ins Aus. Es wäre Doppelfehler gewesen. Reno Lichtenstein war in Lichtgeschwindigkeit vom Platz von seinem Stuhl runter und geht zur Marke und zeigt Alexander Zverev den Ball an, dass der gut gewesen ist. Zverev selber sagt, oh nein, das kannst du mir nicht verkaufen, der Ball war im Aus. Die Hawkeye-Simulation, die vom Fernsehen genutzt worden ist, aber nicht von den French Open genutzt wird, hat gezeigt, dass dieser Ball wohl ein Müh im Aus gewesen sein soll. Jetzt müssen wir allerdings immer auch noch daran dazu erwähnen, dass es da eine Fehlertoleranz gibt bei diesem Hawkeye, gerade dann auf Sand und trotzdem gehen wir mal davon aus, dass dieser Ball ganz, ganz, ganz knapp im Aus gewesen ist, dann hätte das das Break gewesen oder wäre das das Break gewesen. Renaud Lichtenstein hat aber gesagt, nee, der Ball war gut und deswegen gab es zwei neue. Zverev hatte danach aber immer noch zwei Breakbälle, die hat er nicht nutzen können und drei Breakbälle oder insgesamt vier Breakbälle in diesem Aufschlagspiel. Und am Ende war es so, dass Carlos Alcaraz seinen Aufschlag hielt zum 3:1 und am Ende dann auch mit 6:2 in diesem Satz gewinnt. 292 Punkte wurden gespielt und ich rechne es Zverev hoch an, dass er sehr aufgeräumt in der PK hinterher war und gesagt hat, ja gut, klar hätte ich den Breakball gern gehabt oder den Doppelfeder gern gehabt, aber am Ende war er besser als ich. Ich glaube nicht, dass dieser Punkt den Kohl fett macht. Natürlich wäre es das Break gewesen und wer weiß, wie es dann weitergegangen wäre, aber wir haben nun mal das Hawkeye nicht und wir werden es wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch nicht haben bei den French Open, weil die French Open sagen, nur, wir wollen ein bisschen Tradition behalten. Und trotzdem, was sagst du zu dieser Situation?
Gut, also, ich muss erstmal zugeben, dass ich ohne Ton den Teil geguckt habe, um mich noch mehr über Wahlresultate ärgern zu können. Also,
ja.
Das lief mit Ton und ich habe es zwar gesehen, aber ich habe die Konversation nicht mitbekommen, habe also auch nicht die Dramatik vollkommen verstanden, bis ich dann später quasi wieder den Ton von der Wahlberichterstattung gewechselt habe aufs Tennis. Insgesamt würde ich sagen, bitterer Moment ist das eine. Zweite, es scheint ja wirklich eine so knappe Entscheidung gewesen zu sein, dass sie, soweit wir wissen, und da bist du wirklich so ein bisschen der Experte, innerhalb der Fehlertoleranz des Hawkeyes gelegen haben kann. Mhm. Und das Dritte, wenn wir jetzt mal den vierten und fünften Satz zusammen betrachten, und die gehören ja eigentlich zusammen, weil sich das Match da geändert hat, dann hat Alcaraz in so viel Aufschlagspielen von Zverev Alarm gemacht, Breakbälle gehabt, ihn unter Druck gesetzt, dass ich sagen würde, dieser eine Punkt hat es nicht entschieden. Mag natürlich sein, dass Alcaraz dann auf einmal total einbricht. Ich erinnere allerdings an seine überragend gute Fünf-Satz-Bilanz. Mag sein, dass Zverev in sich irgendwo noch den zweiten, dritten, vierten Wind findet. Aber das Match und wie es in den Sätzen 4 und 5 verlaufen ist, spricht eigentlich nicht dafür, dass das alles nochmal auf den Kopf gestellt hätte.
Es gab heiße und hitzige Diskussionen. Ich habe gehört, dass Matthias Stach, der in Deutschland das kommentiert hat, mehrere Minuten lang dann auch noch thematisiert hat. Und ich sage einfach, dass dieser eine Punkt es nicht gebracht hat. Und ja, wie gesagt, es hätte 2:2 gestanden, aber hätte die Fahrradkette. Und Zverev hat danach nochmal seinen Aufschlag verloren. Und hören wir mal selber rein, was er zu diesem Match gesagt hat. Und er wurde gefragt, wie es denn dieses Match einzuordnen ist mit seiner Niederlage 2020 im Finale der US Open. Das hat er geantwortet. Zverev hat gesagt, ja, ich hätte das gern gehabt, aber im vierten und fünften Satz hat er besser gespielt und so ist es. Und das fand ich gut von Zverev, der niemanden hier unter den Bus geschmissen hat in der PK, sondern wirklich gesagt hat, Leute, Carlos war besser als ich heute.
Ja, war ja auch so.
Also, ja, aber wir haben es uns häufig genug erlebt, dass es dann, dass trotzdem die Diskussion eine andere ist im PKs.
Ne? Absolut. Und eben, ich habe es auch nicht mit dem deutschen Ton gesehen. Ich kann sagen, Tim Henman, bei dem ich es gesehen hatte, war jetzt nicht ganz so erregt, aber das hätte man wahrscheinlich auch nicht erwartet. Hey, es ist Sport, sowas passiert. Es hat nicht die ganzen French Open, also zumindest höchstwahrscheinlich nicht entschieden.
Wie gesagt, es sind 292 Punkte gespielt worden und am Ende hatte Carlos Alcaraz 14 mehr und das ist dann auch schon eine ganze Menge. Auf jeden Fall haben wir, und das können wir glaube ich sagen, sehr unterhaltsames Finale gesehen. Es ist nicht die hochklassigste Partie gewesen, aber was ich mag an solchen Matches und deswegen mag ich auch nach wie vor den kleinen Verkehrsunfall von 2020 bei den US Open. Es spielen sich halt so Dramen ab und es spielen sich so Dramen im Kopf ab und das finde ich immer höchst interessant bei solchen Matches.
Also von mir gibt es nur 2 Minus für das Finale, muss ich sagen.
Ach so.
Ich hab's schon als anstrengend teilweise empfunden. Und ich liebe ja den Sand. Ich halte es für den besten Belag überhaupt. Aber manchmal befördert er auch eine Art von Tennis, die ich finde, sich ziehen kann wie Kaugummi. Und dadurch, dass das so hin und her geschwankt ist und dass wir Phasen hatten, wo der eine richtig gut und der andere nicht so gut gespielt hat und keine Phase hatten, wo beide mal auf dem absoluten Höhepunkt ihres Schaffens hier aufeinander getroffen sind und leider befördert, dass der Sand manchmal, dass das nicht passiert, kippt es für mich dann doch ein bisschen ab. Also es kriegt dann leider keine Eins.
Wir haben bis jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber es hat eine Taktik gegeben von Carlos Alcaraz zwischendurch, die ein bisschen an Mondbälle, ich habe sie verglichen mit Gabriella Sabatini, die sie in den 80ern gegen Steffi Graf hervorragend zum Erfolg gebracht hat, gebracht, dass Carlos Alcaraz sehr hohe und sehr lange Topspins gespielt hat. Und darauf habe ich Alexander Zverev angesprochen, auf diesen Taktikwechsel von Carlos Alcaraz so nach dem zweiten, dritten Satz. Und das hat er darauf geantwortet. Der Wind war tatsächlich frisch und auch hier hat Zverev dann ja auch gesagt, ja, da bin ich nicht so ganz gut mit klargekommen, aber auch hier, er war besser und hat da hier keine Schuld bei irgendwem gesucht. Es war eine gute Taktikänderung und Zverev ist damit vor Probleme gestellt worden.
Ja, und ich hatte das Gefühl, beide haben den Wind ein bisschen besser im Laufe des Matches in den Griff bekommen. Am Anfang war es ja kurios, dass quasi derjenige, der links vom Schiedsrichter gespielt hat, echte Probleme hatte mit dem Wind. Es wurde dann im Laufe des Matches ein bisschen besser oder sie haben sich besser darauf eingestellt. Generell ist es natürlich so, Zverev mag das Tempo auf der Vorhand, weil er dann quasi durchziehen kann, ohne sich wirklich allzu große Gedanken zu machen. Was diejenigen, die gute Matchups gegen ihn haben, machen, ist halt, dass sie wirklich variieren in die Vorhand rein. Also Höhe, Geschwindigkeit, Winkel, selten denselben Ball auf der Vorhand geben, weil irgendwann, wenn Zverev das Tempo selber machen muss, wenn er selber entscheiden muss, was da passiert, und er nicht gerade super selbstbewusst ist, dann fängt er an nachzudenken. Mhm. Und Alcaraz hat halt den Vorteil, dass er auf der Rückhand zwar nicht ganz so gut wie Zverev ist, aber schon mithalten kann, da er jetzt also nicht eine automatische Niederlage zieht. Das heißt, Zverev kann jetzt auch nicht einfach ein Rückhandduell aufziehen, sondern er muss auch in den Vorhandvergleich gehen. Und da hat Alcaraz im Gegensatz zu den Australian Open nicht einfach nur aufs Tempo gesetzt, sondern wirklich schön durchvariiert. Und das ist zum Beispiel etwas, was ja zu den erstaunlichen Sachen gehört, dass er das halt alles einfach kann. Der kann ja alles mal auspacken. Und da ist dann selbst Tim Henman ein bisschen emotional geworden, hat mal mit der Zunge geschnalzt oder so. Also das war schon erstaunlich.
Das ist ja das, was Zverev damals 2022 zu seinem Sieg gegen Carlos Alcaraz gebracht hat. Damals ist Carlos Alcaraz voll Power gegangen, volles Tempo die ganze Zeit. Und Zverev hat in der Phase überhaupt keine Probleme gehabt, diese Vorhand mitzugehen und hat den Ball fantastisch im Schläger gehabt. Heute musste er das Tempo in der Vorhand komplett selbst generieren und da sind ihm dann die Fehler unterlaufen. Da hat er es nicht hingekriegt, dann am Ende diese Punkte zu machen und dann auch die Rallyes zu dominieren. Und das war am Ende vielleicht dann auch einer der Knackpunkte für dieses Match. Carlos Alcaraz ist also der Sieger dieses Turniers, dieser French Open. Lass uns noch ein kleines bisschen über die anderen Ergebnisse drüber gehen. Wir können jetzt nicht alle Ergebnisse hier klar analysieren, aber Coco Gauff und Katerina Siniakova haben heute das Frauendoppel gewonnen. Sie gewannen gegen Sarah Errani und Jasmine Paolini 7-6 und 6-3. Coco Gauff ist die jüngste Spielerin jetzt, die sowohl im Einzel als auch im Doppel einen Grand Slam gewonnen hat. Katerina Siniakova kennt das Thema, gerade bei den Doppel-Grand Slams. War ein gutes Match heute. Aber was ist mit dem italienischen Tennis los? Nur Niederlagen in den Finals.
Ich bin erstaunt bei Coco Gauff. Ich habe gedacht, Martina Hingis oder so hätte das geschafft. Also Chapeau an Gauff. Ich würde sagen, sie hat eine ideale Doppelpartnerin an ihrer Seite gehabt. Siniakova ist einfach eine tolle, vielleicht die beste Doppelspielerin der Welt. Stelle ich jetzt mal so in den Raum, ohne im Moment den Gegenbeweis führen zu können oder meine Theorie wirklich unterstützen zu können. Und Errani und Paolini sind ja immer noch das beste Doppel aus einem Land und ja, quasi schon kurz vor dem Olympiasieg. Ja. Aber hier gegen das gemischte amerikanisch-tschechische Doppel dann am Ende doch zweitbeste gewesen.
Wir können ja vielleicht Pegula und Gauff im Olympiadoppel sehen, falls Jessica Pegula.
Ja, aber da würde ich dann Errani Paolini wirklich vorne sehen, weil ich glaube, was Siniakova hat, die kannst du ja einfach auf die Vorteilsseite stellen. Die hat eine der besten Rückhände, die es überhaupt gibt. Die hat ein aggressives Mindset im Doppel. Die ist extrem gut am Netz. Und Pegula ist für mich dann doch ein bisschen zu blass, um an vor allem die Probleme von Gauff zu kaschieren. Und da würde ich dann zum Beispiel, wenn es dazu käme, würde ich da Errani Paolini schon vorne sehen.
Das war das Frauendoppel. Im Männerdoppel haben Mate Pavic und Marcelo Arevalo gestern gewonnen gegen Simone Bolelli und Andrea Vavasori. Wieder ein verlorenes Finale für Italien. 7-5 und 6-3. Und Mate Pavic ist jetzt der sechste Doppelspieler, der es geschafft hat, den Golden Slam, den Karriere-Golden Slam zu schaffen. Also die Goldmedaille zu holen bei Olympia und alle vier Grand Slams zu gewinnen. Der sechste Spieler.
Zwei also werden schließt Spieler, Spielerinnen mit ein? Oder
nee, männliche Spieler.
Oh, krass, ne? Olympische Spiele gibt es ja auch nicht so lang.
Tennis. Ja, magst du mal, also zwei müsstest du auf jeden Fall haben.
Boah, im Doppel?
Ja.
Ja, muss ich aber erstmal überlegen, wer das so gewonnen hat.
Dann sage ich es einfach.
Ja.
Die Bryan-Brüder?
Okay, macht Sinn.
Woodbridge-Woodford?
Wann haben die Olympia gewonnen? 2000 in Sydney?
Oder? Nee, 2000 in Sydney. Das ist nämlich der fünfte Spieler, dem das gelungen ist. Daniel Nestor, der hat damals gegen mit Sebastian Leroux gewonnen. Und Woodbridge-Woodford haben es auch gewonnen. Ich glaube, die haben 96 gewonnen oder 92. Nee, 92 haben wir Becker Stich gewonnen.
Ja. Da würde Stach jetzt wieder für 10 Minuten toben. Was die Banausen sich hier.
Was die sich erlauben hier, diese jungen Leute. Ja, und auf jeden Fall ist er der sechste Spieler, dem das gelungen ist, dieser Golden Slam, dieser Karriere. Golden Slam Mate Pavic. Das war das Turnier 2024. Was gibst du ihm für eine Note?
Ja, keine 2 Minus, hast du gestern schon gesagt.
Habe ich gestern schon angekündigt, ja.
Ja, ich meine, du durftest es vor Ort aussitzen. Auch ich fand es jetzt aus der Ferne nicht überragend. 3 Minus? Ja, ich glaube 3 Minus. Hätte bei den Damen echt was werden können, wenn Sabalenka und Rybakina ins Halbfinale gekommen wären. Also Paolini war eine würdige Finalistin, keine Frage. Trotzdem hat es dann einseitig irgendwann den Wettbewerb gemacht, weil Świątek so viel besser war. Bei den Herren hat das Draw zwar ziemlich gehalten und es gab ja auch viele lange Matches, aber wahrscheinlich kaum welche, wo wir in ein, zwei Jahren zurückdenken und das war jetzt aber mal legendär oder da werden wir ewig dran denken. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Von daher von mir eine 3 Minus. Und jetzt sag uns, wie das Wetter, die Wetternote ausfällt von vor Ort.
Es war eine 3 für mich. Jeder, mit dem ich gesprochen habe, gerade von den deutschen Kollegen hier, hat gesagt, was das für ein unglaublich anstrengendes Turnier war. Paul Zimmer zum Beispiel, der seit 45 Jahren hier Turniere und Grand Slams fotografiert, hat zu mir gesagt, ich bin so kaputt, ich bin selten so kaputt gewesen wie nach so einem Grand Slam wie hier. Die erste Woche mit dem ganzen Regen und den ständigen Night Sessions bis 1, 2 Uhr und dann zwischendurch hier einfach 5 Stunden sitzen und nichts tun können, beziehungsweise nur semi-interessante Matches zu sehen, die hat uns alle so ein kleines bisschen gekillt. Dazu kam dann wirklicher Ärger, zum Beispiel das Scheduling, also die Zeitpläne und dann die späten Enden, also dass wir an einem Tag hatten wir abends um 23 Uhr noch alle 16 Plätze belegt mit Einzeln. Dann gab es dieses Match von Novak Djokovic bis 3 Uhr morgens und heute war Amelie Morris-Moe in der Pressekonferenz.
Ja, erzähl mal.
Dann war heute Morgen Amelie Morris-Moe in der Pressekonferenz, also in dieser Abschlusspressekonferenz und da hatte ich dir schon geschrieben, ich habe die patzigste Pressekonferenz des heutigen Tages schon gesehen und das Herrenfinale ist noch nicht mal angefangen. Amelie Morris-Moe war wirklich ein bisschen angefasst. Die wurde natürlich gefragt, warum es keine Frauenmatches in der Night Session gegeben hat. Und dann hat sie gesagt, ja, wir müssen auch so ein bisschen auf die Länge achten. Und wenn wir jetzt hier ein Match haben bei den Frauen, was nur 60 Minuten dauert, dann ist das nicht genug für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Night Session Tickets bezahlen. Dann wurde gefragt, warum nimmt man die Night Session nicht nach vorne um 19 Uhr? Da hat Amelie Morris-Moe dann schon leicht genervt gesagt, das ist eine Kultur, die wir hier haben. Um 19 Uhr werden die Leute noch nicht hier sein. Das heißt, wir müssen die Night Session später anfangen. Dazu kam dann auch noch der Kommentar eines der Direktoren, nicht Gilles Moreton, sondern ein anderer, der gesagt hat, es geht logistisch gar nicht, weil wir eine Tagsession haben, die bis 19.30 Uhr dauert, wenn sie normal läuft. Und wenn dann die Zuschauer von der Night Session kommen und die Night Session um 19 Uhr beginnt, dann haben wir ein logistisches Problem, weil hier gar nicht so viele Leute drauf passen. Dem konnte ich sogar ein kleines bisschen was abgewinnen, weil wenn es hier voll ist, ist es richtig voll. Gerade so dieser Bereich zwischen Châtrier und Longlen, da dauert schon mal ein bisschen, bis man da durch ist. Und dann kam noch die Frage, wie das denn ist mit den Boxen, also mit den Logen, die immer leer sind. Und wie kann es sein, dass im zweiten Halbfinale der Männer eine Dreiviertelstunde lang nur die Hälfte des Publikums da ist. Und da war sie dann tatsächlich ein kleines bisschen genervt. Da hat sie dann gesagt, ja, wir können die Leute nicht zwingen, in die Logen zu gehen. Und bei dem anderen war es, ja, wir versuchen ja alles, aber es geht nicht. Und da fand ich dann heute Amelie Morris-Moe etwas unsouverän. Und sie hat wenig Antworten geliefert. Und mir hat es die Antwort geliefert, dass sie, dass die Organisatoren damit zufrieden waren, alle 11 Night Sessions mit Männermatches zu belegen. Und ach so, die Begründung noch, warum Frauen immer als erstes gespielt haben, das wäre wegen des Wetters in der ersten Woche gewesen, weil manche Männer hätten 2 Tage hintereinander spielen müssen und deswegen sind die spät angesetzt worden. Ein kleines bisschen kann ich dem auch abgewinnen. Trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, das Frauenturnier lief dieses Jahr nur nebenher und das ist enttäuschend.
Ja, ist jetzt natürlich bei den French Open nicht die größte aller Überraschungen. Und man würde ja denken, dass Wimbledon eigentlich immer hinterherhinkt, ist allerdings meistens gar nicht der Fall, sondern die durchaus konservativen French Open tun sich da auch häufig nicht hervor. Wenn sie was nicht ändern müssen, dann tun sie es normalerweise nicht, außer, und da bin ich ja gespannt, ob sie auch danach gefragt wurde, dieses etwas schräge Alkoholverbot, was ja über Nacht auf einmal durchgesetzt wurde. Das finde ich ja dann im Nachhinein noch kurioser, dass das gelungen ist und alles andere ist leider dann, naja, nicht Gott gegeben, aber den Umständen geschuldet.
David Goffin war ja angespuckt worden und danach wurde das Alkoholverbot auf den Rängen erlassen. Also außen durftest du dir noch alles reinhauen, du durftest nur keinen Alkohol mit auf die Tribüne nehmen, was ja zu dem lustigen Umstand führte, dass Heather Watsons Coach nach getaner Arbeit sich mit einem Bier das eine Match von Alexander Zverev angucken wollte und es nicht durfte und wieder rausgeschickt wurde. Da hat sie gesagt, es war unnötig, dieses Alkoholverbot zu erlassen, weil sie sagte, die Stimmung war in der ersten Woche trotz des Wetters phänomenal und wenn es da einzelne Personen gibt, die das nicht beherrschen, sich nicht beherrschen können, dann tut uns das leid, dann müssen wir da härter durchgreifen. Aber Alkoholverbot auf den Rängen, das wäre unnötig gewesen, hat sie gesagt.
Ja, als jemand, der 8 Jahre in London gelebt hat und gesehen hat, wenn die Pubs um 22 Uhr schließen, dass dann nicht alle erst ihr drittes Bier um 21.45 Uhr fertig haben, kann ich da generell nur dran zweifeln. Ich bin gespannt, wie sie es nächstes Jahr machen. Jetzt haben sie erstmal noch ein klitzekleines anderes Turnier auf der Anlage und dann gucken wir es im nächsten Jahr alles anders.
Ab Dienstag kriegt Olympia 2024 die Schlüssel für die Anlage hier Roland Garros. Ja, das war's mit der letzten Ausgabe von den French Open. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Das war, bis auf einen Tag haben wir es jetzt tatsächlich täglich geschafft. So täglich wie möglich ist ja immer unser Ansatz jetzt in den letzten Jahren gewesen. Und wir hoffen, das haben wir so zu eurer Zufriedenheit erfüllt. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Und Spotify natürlich. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun per Steady und per PayPal. Die Links sind in den Shownotes hinterlegt. Und ansonsten können wir nur sagen, folgt uns auf Twitter, Instagram, Blue Sky. Hier gibt es nächste Woche eine Pause. Wir danken sehr für eure netten Nachrichten. Wir danken sehr für euer Zuhören. Wir haben schon wieder Rekorde, was die Downloads angeht, bekommen und dafür hat sich die ganze Arbeit dann doch gelohnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Olympischen Sommerspiele in Paris starten. Wir von On The Pitch, der Sportpodcast, haben nun ein exklusives Interview mit Benedikt Eggeling, Ruderer aus dem Deutschlandachter für euch.
Also die Vorfreude steigt natürlich von Tag zu Tag.
Bei uns hat Benedikt nicht nur über seinen Alltag als Profi-Ruderer, sondern auch über die Olympia-Ambitionen des Paradeboots gesprochen.
Schade, dass immer nur gesagt wird, Paradeboot Achter und verkaufen lässt sich der Achter besser als der Zweier.
Das komplette Interview findet ihr bei On The Pitch im Podcatcher eures Vertrauens.